Klein, aber hart.
Hallo, 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 hier ist der fröhliche Podcast zum Wochenende. Michael Klein, bist du jetzt vorbereitet?
Ja,
bist,
yes,
bist du soweit?
Mach, ja? mach.
Ja, ja, sehr schön, ja. Also da sind wir, oder bist du noch nicht soweit?
Ich wäre soweit, aber du bist jetzt gerade so ein bisschen hier chaotisch,
mein Gott. Ne, ich bin auch schon soweit. Ich bin auch soweit, ja, soweit. Ja, ja, also.
Michael, gut, dann machen wir Schluss an der Stelle, wenn wir beide soweit sind, dann tschüss.
Michael Klein und André Hart wünschen, einen schönen Tag oder einen schönen Abend oder wo und wann auch immer ihr das gerade hört. Unser Podcast, Michael, ich muss mich auch noch ein bisschen sortieren.
Wie muss ich mir das vorstellen? Hast du da Zettel vor dir?
Heute habe ich mal alles auf dem Pad. Ich finde, wir kommen immer so extrem unvorbereitet rüber. Ja? Wenn man das so vergleicht, es gibt ja nur unglaublich viele Podcast-Angebote. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es irgendjemand noch hört. Aber wahrscheinlich ist es so. Und die sind alle so strukturiert. Und bei uns ist das immer so chaotisch. Und jetzt habe ich mir ja wirklich mal ein paar Zettel geschrieben. Ich meine, auf der anderen Seite, es ist ja auch eine schöne Entschuldigung, wenn man einfach dazu steht, oberflächlich zu sein oder so mehr oder weniger desintellektuell vielleicht. Wie wir zwei.
Man muss das anders nennen. Das muss was Englisch. So superficial artificial.
Ja,
also
irgendwie so.
Oberflächlich, künstlich, artificially superficially. Oder
artificially super.
Ja, das klingt super.
Ich glaube, es knackt hier immer irgendwie. Aber wir kriegen das schon hin, Michael. Ja, deswegen.
Das ist ja, du bist nicht mehr der Jüngste. Das hört man dann schon mal knacken. Auch im Radio.
Wir dürfen uns das Chaos leisten. Deswegen sortiere ich mich jetzt erstmal hier ein bisschen. Es ist heute Freitag, wo wir das hier aufzeichnen gerade. Freitag wieder nach unserer kleinen Morgensendung, Freitag, der 9. November, ein ganz, 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 ganz wichtiger Tag, der 9. November. Warte mal, ich muss mal hier, ja, 9. November, da waren ja so viele wichtige Dinge in der deutschen Geschichte, die da passiert sind.
Der Schicksalstag der Deutschen heißt ja immer so schön, ne?
Was heißt das bitte?
Der Schicksalstag der Deutschen.
Irgendwie
passierte alles immer an einem 9. November.
Ja, also am 9. November haben wir zum Beispiel, Weimarer Republik wurde verkündet. Ja, 9. November 1918, vor 100 Jahren, da ist es passiert. Wer war es denn? War es Friedrich Ebert?
Ich habe keine Ahnung.
Wir machen mal ein bisschen Geschichte. Ich glaube, es war Friedrich Ebert. Das ist ja, also wir hatten ja noch den Kaiser. Und der Kaiser ist ja mehr oder weniger von seinem Thron gestoßen worden. Es gab ja überall Aufstände in Deutschland dann nach dem Krieg, ja, nach dem Ersten Weltkrieg.
Ja.
Und dann kam doch, ich habe da letztens eine spannende Doku gesehen, ich glaube, das lief auf der ARD, weiß ich gar nicht, und irgendein Verwandter vom Kaiser, irgendein Erzherzog, war es ein Max von sowieso, ich weiß nicht mehr genau, der hat dann mehr oder weniger die Kanzlerschaft an sich gerissen und der Kaiser ist dann abgedankt und dann hat aber dieser Verwandte, dieser Adlige, hat sich total überfordert gefühlt und so ist die Macht dann schließlich irgendwie an die SPD und an den Friedrich Ebert übergegangen, die zum damaligen Zeitpunkt irgendwie die Mehrheit hatten im Parlament. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nur so halb, das ist so Halbwissen.
Aha. Was machen wir jetzt mit diesem Halbwissen?
Ja, na, wir sind ja beim 9. November 1918. Ja. Und ich glaube, an diesem Tag wurde verkündet, jetzt Deutschland ist Republik und der Kaiser ist gestürzt und neuer, ich weiß gar nicht, ob Friedrich Ebert dann Reichskanzler war, er war ja später Reichspräsident, der Vorgänger von dem berühmten Hindenburg.
Mhm.
Ja. 1918. Und wie ist es weitergegangen? Da gab es ja die KPD, die war noch ganz stark. So diese Liebknecht-Luxemburg-Ecke.
Ja.
Und die wurden ja dann von der SPD, die war ja damals auch unheimlich stark, die SPD, die wurden ja dann mehr oder weniger weggedrückt. Es gab ja dann die Ermordung von Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, 1919 war das, glaube ich. Ja, das hing ja auch damit irgendwie zusammen und Weimarer Republik war ja gerade erst im Sattel und dann haben die Angst gehabt um die Existenz und deswegen sind, glaube ich, solche schlimmen Sachen passiert. Gab ja auch dort diese berühmte Münchner Räterepublik. Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja. Ja, ich war nicht dabei, aber
ja,
ich bin gerade ein bisschen über mich selbst schockiert, weil alles mal irgendwann gehört, aber es ist nichts mehr davon da.
Ich plappere einfach los. Ich habe das alles in dieser Doku gesehen und Münchner Räterepublik war ja so ein ganz, ganz tolles Projekt. Da haben wir so Intellektuelle und Künstler und Dichter, so Erich Mühsam zum Beispiel, war da einer der ganz großen Protagonisten. Die haben ja da in München irgendwie die Macht übernommen und dann kam aber der Friedrich Ebert mit seinen Truppen aus Berlin und hat die alle platt gemacht und da gab es ganz, ganz schlimme Szenen und ganz, ganz schlimmes Gemetzel und dann war auch in München die Ordnung wieder hergestellt und zwar so eine strenge Ordnung, dass dann aus dieser nationalen Ordnung, aus dieser nationalen deutschen Ordnung Adolf Hitler hervorging. Konnte, der dann, glaube ich, auch an einem 9. November, hilf mir, war es 24? Irgendwann in der Ecke gab es ja dann diesen Putsch, diesen Luden, oh Gott, das ist alles Halbwissen.
Also ich habe jetzt auch gerade gedacht, mein Gott, wir stammeln uns jetzt hier was zusammen. Ja, und meinst du, ist irgendjemand jetzt noch mit dabei?
Können wir das rausschneiden? Nee, wir lassen es einfach. Dann haben wir dann nächste Folge ist die Reichspogromnacht. Das war auch der 9. November 38. Mhm. Ganz, ganz schlimmes Kapitel. Und dann natürlich der 9. November 1989.
Ja. Die friedliche Revolution.
Mauerfall.
Tag. Übrigens auch interessant, jetzt habe ich gerade jetzt gelesen, hier die Witwe von Helmut Kohl, die streitet sich ja darum, dass sie also die Akten von Helmut Kohl nicht freigeben will für die Stiftung, für die Forschung und so weiter, sondern sie möchte da auf jeden Fall mitreden, wie man Helmut Kohl in Erinnerung behält. Und sie ist dann auch zum Beispiel übrigens der Meinung, dass also damals diese friedliche Revolution, die Menschen, die im Osten auf die Straßen gegangen sind, das wäre jetzt, also das soll man auch nicht überbewerten, weil das wäre sowieso gekommen, weil Helmut Kohl hat das alles schon so vorbereitet. Also eigentlich wäre es Helmut Kohl gewesen und die Menschen, nee, die sollen sich jetzt mal auch nicht so wichtig nehmen. Also die Frau hat eine interessante Sichtweise auf die Geschichte.
Aber es war doch David Hasselhoff, oder?
Das ist ja das große Gerücht. Eigentlich ist es bestimmt Roland Kaiser gewesen, aber David Hasselhoff hat ja hinterher, das sagt er ja selbst, hinterher hat er auf der Mauer gestanden und gesungen, aber nicht vorher.
Ja, der 9. November 1989. Viele wissen, wo sie an diesem Tag noch waren, also so unsere Generation, ja, jetzt so die knapp über 30-Jährigen. Wie hast du das mitbekommen, den Mauerfall am Fernsehen oder?
Ja, tatsächlich, im Westen aufgewachsen. Ich habe Geburtstag nachgefeiert. Also ich habe im Juni Geburtstag, habe aber mit meinen Freunden im November komischerweise dann nachgefeiert. Frag mich nicht mehr warum, ist ja also 5 Monate später totaler Schwachsinn. Aber tatsächlich war es so und dann irgendwann kam mein Vater rein und sagt, ihr müsst den Fernseher einschalten und der kam ja aus Ostberlin, ist ja geboren, wo auch die halbe Verwandtschaft wohnte. Und dadurch hatten wir natürlich nochmal vielleicht einen anderen Bezug dazu als viele andere Westdeutsche. Und deswegen weiß ich genau, es war an meiner Geburtstagsfeier.
Siehste. Und ich war ja direkt im Brennpunkt. Ich bin ja damals in Leipzig gewesen, bin ja in Leipzig mehr oder weniger dann aufgewachsen. Also mein beginnendes Erwachsenenleben habe ich in Leipzig gestartet. Und da ist es ja dann auch bald passiert. Dieser 9. November 1918. Ich war auf einer Lesung. Ich war tatsächlich, ich habe ja damals Literaturstudent in Leipzig, ja. Und ich war tatsächlich bei einer Dichterlesung. Volker Braun hieß der Mann. Kann ich mich noch genau erinnern. Volker Braun. Mein Land, es wirft sich weg und seine magere Zierde dem kalten Winter folgt der Sommer der Begierde. Diese Zeile habe ich mir gemerkt.
Mein Gott, sowas kannst du dir merken.
Sowas kann ich mir merken, ja. Das war die Zeit und ich bin an diesem Tag mit der Linie 16, ich habe in der Straße der deutsch-sowjetischen Freundschaft gewohnt. Stell dich vor, solche Straßennamen hatten wir mal in Leipzig. Straße der deutsch-sowjetischen Freundschaft, heute ist das glaube ich die Delitzscher Straße, hatte ich eine Studentenbude und bin dort mit der Linie 16, mit der Straßenbahnlinie 16 reingefahren ins Zentrum. An dem Tag, das war ein Donnerstag, da war jetzt nicht so viel demomäßig. Ich meine, ein bisschen was los war ja immer zu der Zeit schon. Logisch, wurde ja schon viel demonstriert und so weiter. Und ich bin dann eben zu dieser Lesung gegangen, Volker Braun. Und der las und dann diskutierte man dann miteinander, man kam ins Gespräch, so mit den Leuten. Das war in irgendeinem kleinen Theater der jungen Welt oder so ist das. Theater Neue Szene, ich weiß es. Und man diskutierte und plötzlich so völlig beiläufig sagte Volker Braun, ich weiß nicht, wo er die Informationen her hatte. Es gab ja damals noch keine Smartphones. Völlig so nebenbei sagt er an diesem 9. November, das muss so abends, weiß nicht, um 9, Viertel, halb 10 oder so gewesen sein, sagte er, irgendjemand sagte, ja, und wenn dann vielleicht irgendwann die Grenzen offen sind und so weiter, dann könnten wir ja reisen. So, na, das ist doch schon passiert. Das ist doch gerade heute passiert. Das ist doch der aktuelle Stand der Dinge. Ich weiß nicht, wo der das her wusste, dieser Volker Braun. Und dann guckten sich dort alle an im Publikum, das weiß ich, waren ja alles so Studenten wie ich und konnten das gar nicht fassen. Und ich bin dann anschließend, bin ich dort hoch, bin dann in die berühmte Kneipe Pfeffermühle. Gibt's heute noch. Ich glaube, es ist heute auch nicht mehr öffentlich. Das ist der Pfeffermühle vom Kabarett, vom berühmten Leipziger Kabarett Pfeffermühle, war das so quasi der Club, der angeschlossene Club. Wenn du also in die Pfeffermühle gegangen bist, konntest du anschließend dort ein Bier trinken. Und das war so halb öffentlich und man musste jemanden kennen, wenn man nicht dort in einer dieser Vorführungen war, um dort reinzukommen. Man musste klopfen und da kam dann so eine Art Türsteher. Das war aber eben nicht wie heute, Türsteher hier irgendwie so mit Stirnacken oder so. Das war dann eher ein Türsteher so mit Nickelbrille. Und er hat geguckt, ob irgendwie dein Gesicht bekannt ist. Und dann durftest du dort rein in die Pfeffermühle. Und ich habe damals schon zu den Auserwählten, zu den Privilegierten gehört, die da rein durften. Und dann haben wir dort in dieser Pfeffermühle, weiß ich noch, über den Fall der Mauer gesprochen, über die Maueröffnung. 9. November 89, weiß ich noch wie heute.
Aber gut, dass sich seitdem so vieles geändert hat, ne? Also, dass das vieles ja sehr, sehr viel offener geworden ist, die das Land anders.
Offener, ja, aber, wie er sagt, ja.
Ja, genau, aber zum Beispiel, du hättest auch damals ein Problem gehabt. Also, ich habe es gerade mal versucht, deswegen habe ich gerade nebenbei getippt. Ich habe mal versucht, für dich jetzt ein Konto bei Amazon oder Netflix anzulegen, aber mit der Straße der deutsch-sowjetischen Freundschaft wärst du nirgendwo angekommen. Das passt nirgendwo mehr rein.
Wirklich? Einfach, weil es zu lang ist? Oder?
Ja, weil hast du damals Post bekommen? Haben dir Leute wirklich da drauf geschrieben, André Hart, Straße der deutsch-sowjetischen Freundschaft. Das geht doch auf keine Postkarte.
Jetzt kommt ja der Wessi wieder durch. Wir im Osten haben das ja abgekürzt, und zwar mit Straße der DSF.
Der DSF?
DSF, ja, DSF war so.
Deutsches Sportfernsehen,
Ja, das ist wirklich. DSF, Deutsche Werte Freundschaft. So wie es FDGB gab. Ja, Deutscher Gewerkschaftsbund. Oder FDJ, DSF, ja, das waren so die Abkürzungen.
Aber das ist sowieso, ich glaube, die DDR hat gerne alles abgekürzt.
Ja,
Es wurde ja alles, es war ja auch immer DDR und BRD. Im Westen hat ja keiner BRD gesagt. Das war ja keine offizielle Abkürzung. Aber schön immer in der aktuellen Kamera, in der BRD ist gestern wieder was Schlimmes passiert. Also das mit dem Abkürzungsfilm, der war schon weit vorne.
Dann sind die alle rübergeströmt nach dem 9. November. Also am 9. November selbst, ja, aber wir in Kuhköthen, beziehungsweise dann in Leipzig, wir haben das ja alles gar nicht so mitgekriegt. Also viele haben sich dann ins Auto gesetzt, sind dann irgendwie nach Bayern, glaube ich, von uns aus, dann so von der Ecke aus. Aber so diese Euphorie, die an diesem Abend oder an dieser Nacht in Berlin herrschte, die war in Leipzig jetzt nicht so spürbar.
Also wir haben es dann, ach, ich dachte gerade durch die ganzen Demonstrationen. Wir haben es
dann schon in dieser Kneipe abgeschossen. Aber du hattest ja jetzt nicht so dieses haptische, so physisch konntest du, es war ja jetzt, diese Grenzöffnung war ja noch nicht anfassbar, noch nicht greifbar für uns. Ja, wir hatten die Information und jeder war nun wahnsinnig gespannt, ob das wirklich funktioniert. Ich glaube, am nächsten Tag haben sich ja dann schon hunderttausende DDR-Bürger auf den Weg gemacht. Bei mir hat es noch ein bisschen länger gedauert. Ich weiß auch noch den Tag ganz genau. Und das, ich glaube, wir haben auch in der Sendung öfter schon drüber gesprochen. Es war der 21. November, dass ich zum ersten Mal dann in den Westen gegangen bin. Also nach West-Berlin tatsächlich. Ich bin mit dem Zug, ich bin mit der Deutschen Reichsbahn von Leipzig nach Berlin gefahren und habe dort dann tatsächlich am Brandenburger Tor, ja, ich meine, es war am Brandenburger Tor, zum ersten Mal die Grenze überschreiten dürfen. Und der 21. November weiß ich deshalb so genau, weil, wie gesagt, damals Literaturstudent, das war der Tag, an dem sich Heinrich von Kleist irgendwann 200 Jahre vorher am Wannsee erschossen hat.
Mein Gott,
Heinrich von Kleist. Irre, oder? Wie ich mal drauf war, wie ich mal getickt habe. Und das war für mich so ein Anlass zu sagen, heute fährst du dahin, ja, also an diesem 21. November, um so an diesem Todestag dort an diese Stelle zu gehen. Da sieht man nicht mehr viel. Da steht, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ein kleiner Gedenkstein oder so. Weiß nicht, wie es jetzt aussieht. Ich war nie wieder da. Und da bin ich dann wirklich an diesem 21. November 1989 unter abenteuerlichsten Umständen noch nie Westbus gefahren. Ja, noch nie irgendwie dort U-Bahn, erstmal was weiß ich. Und bin dann tatsächlich irgendwie zum Wannsee gekommen und habe diese Stelle auch gefunden. 21. November. Und es gab 100 D-Mark Begrüßungsgeld und ich war total dekadent und habe für 5 D-Mark auf dem Kudamm einen Kaffee getrunken.
Ach du meine Güte.
Im Freien. Ja, da war, weiß ich nicht, also das Wetter war nicht so doll, das weiß ich, aber es waren trotzdem irgendwie vor dem einen oder anderen Café standen Tische, Stühle draußen und ich habe wirklich vorm Kudamm einen Kaffee getrunken für 5 D-Mark und ich fand das damals so herrlich dekadent, weil wir haben ja immer so diese Umrechnungskurse noch im Kopf gehabt. Also 5 D-Mark, D-Mark war glaube ich Umtauschkurs 1:10, also du hast für eine D-Mark 10 DDR-Mark bekommen und das heißt 5 D-Mark waren 50 DDR-Mark und das war, ich schwör's dir, der erste Kaffee in meinem ganzen Leben und glaube auch der letzte, der mich 50 DDR-Mark gekostet hat. 50 DDR-Mark, ein Kaffee, fand ich irgendwie, oder ich weiß nicht, 3,50 Mark oder was er kostet. Also es war jedenfalls irre dekadent.
Ja. Und damals wurdest du noch nicht mal gefragt, ob du Punkte sammelst oder
nicht
vielleicht
das,
den Thermobecher dabei hast.
Zu Blow, ne?
Nee. Aber ja. Das Begrüßungsgeld kommt übrigens wieder, habe ich diese Woche auch gelesen. Und zwar im Schwarzwald, im kleinen Städtchen, die eine Uni haben. Da versuchen sie nämlich Leute, Studenten hinzulocken. Und jeder, der in diesen Ort zieht, bekommt teilweise bis zu 500 Euro einfach so von der Stadt als Begrüßungsgeld, auch für den Umzug mit als Unterstützung. Da ist auch doch wirklich das Wort Begrüßungsgeld wieder auf. Guck mal, es gibt alles mal irgendwann mal wieder.
Irre. Aber wie sich die Zeiten so geändert haben, also würde sich so ein Städtchen 1989 gefunden haben, die wären überbevölkert gewesen. Stell dir das mal vor, ja, wenn irgend so eine kleine Klitsche im Westen gesagt hätte, wir zahlen 500 D-Mark für alle DDR-Bürger, die sich bei uns niederlassen, die sich bei uns ansiedeln. Kannst du dir vorstellen, was da los gewesen wäre?
Ja, dann hätte auch die Straße der deutsch-sowjetischen Freundschaft wieder da bauen können. Klar, natürlich. Aber es hätte manchen Städten vielleicht auch geholfen. Also ich habe jetzt, da gab mir jetzt auch gerade wieder so ein Ranking der Städte heraus, welche Städte in Deutschland, also die Großstädte ab 100.000 Einwohner, welche da besonders gute Zukunftsaussichten haben, welche eher schlechter dastehen und so. Da ist so das Typische mit dabei. Also München, Ingolstadt und so weiter sind ziemlich gut, aber eben auch Darmstadt zum Beispiel oder Würzburg. Ja, und als erste Oststadt ist dann Jena irgendwann dabei. Also in Sachsen eher weiter abgeschlagen. Aber zum Beispiel die Schlusslichter, wird man jetzt denken, oh, der Osten ist wieder abgehängt. Nee, die Schlusslichter ist alles so die Ruhrgebietsregion gewesen. Mhm. Also vielleicht hätte es denen geholfen, wenn man da für 500 Euro ein paar DDR-Bürger eingeladen hätte.
Oh. Ja. Mensch, was ist aus uns geworden seitdem, hä?
Vor allem ist es schon wieder so lange her, ne?
Ja. Und was ich mal für ein musischer Mensch war, ja. Leber, Volker Braun und kurz vorher, wie gesagt, das war ja dann zur Zeit meines dann später übrigens abgebrochenen Literaturstudiums. Und ich hatte mich ja vorher noch an der Theaterhochschule beworben in Leipzig. Ja, musste so Aufnahmetests machen mit irgendeiner, ich glaube es war Marcus Antonius, die Rede von Marc Anton aus dem berühmten Julius Caesar von William Shakespeare. Güte.
Ja. Und damit bist du jetzt der große Burgschauspieler geworden, hast deine Karriere abgebrochen.
Die haben mich ja abgelehnt, mich abgelehnt. Ich kann das gar nicht erklären, warum. Ich hatte dann aber auch nicht den Mumm oder die Ausdauer, da weiterzumachen. Haben sich ja viele dann ganz oft beworben. Ich glaube, man konnte sich einmal im Jahr bewerben an solchen Schauspielschulen, weiß nicht, wie das heute ist. Und musstest dort, wie gesagt, irgendeine Rolle vorspielen, zwei Rollen. Eins war Brian Friel, Philadelphia, ich komme. Das war, glaube ich, so ein zeitgenössisches Stück. Und eben Shakespeare, Julius Caesar, Mitbürger. Ja, ich kann das heute noch.
Um Gottes Willen, das möchten wir jetzt nicht hören. Nein, danke. Freunde, aber könntest du einfach mal sagen, das werden wir schon schaffen, wir kriegen das hin. Und nächste Woche laufen Sie wie ein junger Gott wieder über die Straßen, vertrauen Sie mir. Das wäre so, du müsst solche Texte sprechen, dann schaffst du es in die Sachsenklinik und damit hast du ein sicheres Einkommen.
Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, aber es hat mich so, ich habe den Film gesehen damals mit Marlon Brando, ein uralter Film, Julius Caesar, auch nach Shakespeare. Und er hat dann diese Rede dort vom Forum, von der Rostra im Rom, ja, also im Forum in Rom hat er an die römischen Bürger gehalten, nachdem Julius Caesar ermordet wurde und hat ja damit versucht, die Bürger irgendwie aufzustacheln, ja, so begraben will ich Cäsar, nicht ihm preisen, was Menschen Übles tun, das überlebt sie, das Gute wird mit ihnen oft begraben, so sei es auch mit Cäsar. Also er hat dann das Volk mehr oder weniger aufgewiegelt und hat es dann tatsächlich geschafft, dass so die Mörder Cäsars, ja, so Brutus, der berühmte Brutus oder Cassius und wie sie alle hießen, dass die dann zu Geächteten wurden. Mhm. Ja. Und auch das ist eine total spannende Geschichte, wenn ich so schnell sage, ja, wie das damals vor 2000 Jahren schon funktioniert hat. Ja, wir haben ja, glaube ich, beim letzten Mal über Cicero gesprochen, über das Buch, das ich gerade lese, was ich endlich ausgelesen habe, drei Bände, endlich Robert Harris, endlich ausgelesen. Und was die total spannende Erkenntnis ist, dass das vor 2000 Jahren schon war. Also dasselbe Prinzip wie heute, wer dem Volk Brot und Spiele bieten kann, der hat die Macht. Ja, also so Wohlstand, Geld, Grundbesitz, wenn du das dem Volk irgendwie anbieten konntest, damals schon, dann warst du der Herrscher. Egal, ob das der Senat war oder Konsul, wie die hießen da in der Römischen Republik, oder später die Kaiser, das war so der Deal. Ja, ich gebe dir Brot und Spiele, du gibst mir dafür die Macht. Und das, pass auf, jetzt kommt die Logik dahinter. Das Geld dafür, das konnte man ja nur durch imperiale Expansion auftreiben. Ja, das heißt also Kriege führen. Deshalb hat sich das Römische Reich immer so weit ausgedehnt. Ja, also die Macht hatten oder haben wollten, die mussten halt irgendwie gucken, wo kriege ich noch mehr Geld her, wo kann ich Kohle auftreiben, Beute, wo kann ich noch Steuern eintreiben, und deswegen hat sich das Römische Reich immer erweitert und schließlich große Reiche zerbrechen woran? An Überdehnung, ja, und so ist es auch passiert. Aber an dem Prinzip hat sich im Wesentlichen nichts geändert, ja, also wenn du guckst, die imperiale Ausdehnung des Westens, der EU, immer weiter, immer größer, immer größere Einflusssphären auch, und dient im Grunde genommen nichts anderem als der Wohlstandssicherung, unserer Wohlstandssicherung. Und solange das gewährleistet ist, solange es uns allen gut geht, hat das Establishment die Macht. Verstehst du? Also es hat sich in 2000 Jahren eigentlich nichts geändert am Prinzip.
Ja, aber das ist, glaube ich, auch das Prinzip von kleineren Dörfern irgendwo, sei es in der Savanne oder sei es irgendwo im Erzgebirge oder so. Wahrscheinlich läuft das da ganz genauso. Die Prinzipien sind wahrscheinlich die gleichen wie früher in der Höhle oder am Lagerfeuer oder so. Das ist halt vielleicht einfach der Mensch.
Aber jetzt sind wir ganz schön ins Ernsthafte abgerutscht, ja, und schon wieder Geschichte. Hast du, sag mal, du hast doch gesagt, du hast dich ein bisschen vorbereitet auf Witze. Du hast doch gesagt, weil deine Mami so gern unsere Witze, hast du Witze vorbereitet. Können wir hier nicht mal ein bisschen was auflockern?
Wie jetzt, ja? Aber der gespielte Witz ist doch sozusagen das Highlight des Endes, worauf man wartet, wo auch meine Mutti, die den Vorspulknopf, glaube ich, noch nicht gefunden hat bei diesem Podcast, okay. Worauf sie dann wartet. Also da würdest du jetzt doch sozusagen den gesamten Spannungsbogen rausnehmen.
Also heute gibt's einen gespielten Witz, ja?
Es gibt auf jeden Fall einen
gespielten Witz. Ist versprochen, ja, okay.
Ist versprochen, sogar zwei, würde ich vorschlagen. Wir können
zwei gespielte machen. Witze.
Zwei gespielte Witze, ja. Ich habe bloß gerade noch gedacht, weil du ja sagst, hier von wegen Rom und so weiter, die haben das ja damals auch alles so, das Volk auch bei Laune gehalten durch dieses berühmte Brot und Spiele im Kolosseum, wo dann die Sklaven kämpfen mussten oder die Löwenkämpfe und so weiter und so fort. Das ist ja in der heutigen Zeit alles ein bisschen anders gelöst. Dafür geht dann Heino auf Tour und belustigt das Volk. Aber jetzt ist ja damit auch Schluss. Der hat ja jetzt gerade angekündigt.
Heino.
Der will aufhören.
Heino beendet seine Karriere. Habe ich auch mit 80, glaube ich, jetzt. Ist er jetzt 80?
Ich glaube, er wird 80 oder ist 80? Nee, er ist jetzt 79. Er wird dann jetzt bald 80 und macht noch eine letzte Abschiedstournee mit 80. Nächstes Jahr. Und dann ist Schluss.
Und der kommt doch irgendwie aus deiner Ecke. Ist das nicht irgendwie so Düsseldorf?
Düsseldorf ist der,
Köln. Aus Düsseldorf ist der.
Düsseldorfer Bäcker.
Siste. Und heißt ja natürlich auch nicht Heino, sondern irgendwie Heinz, glaube ich. Heinz Georg oder so ähnlich
war der Name. Heißt der nicht Schramm oder sowas?
Schramm oder Kramm, ich weiß es nicht gesagt.
Schramm Karrenbauer. Nee, aber ist das jetzt bei Heino, gibt's dann auch so eine Nachfolgeregelung? Ich meine, jetzt der zweite wichtige Rücktritt, der angekündigt wurde von einem Schwarzen.
HKK.
Ja, was? HKK. Haben sich jetzt andere schon beworben? Kommt jetzt Florian Silbertausen aus der Ecke und sagt, ich bewerbe mich um den Vorsitz der deutschen Schlagermusik?
Ich weiß es nicht. Der Heino hat ja die Welt und das Leben nie durch eine rosarote Brille gesehen. Ja, obwohl ich mal gelesen habe, auf frühen Plattencovern ist er wohl noch ohne Brille zu sehen.
Richtig.
Und er soll irgendwie ganz strahlend blaue Augen gehabt haben.
Ja, hat so eine Augenkrankheit, da sind die Augen so wirken sehr groß. Aber tatsächlich, der hat riesige Augen gehabt, ja.
Riesige Augen. Und dann, das hatte ich auch mal gelesen, ich glaube, Miss Austria, die Hannelore, das war mal eine ganz hübsche. Die Hannelore, die hat er in Kitzbühel kennengelernt. Das hatte ich mal irgendwo gesehen, in der Gala. Ich lese ja beim Friseur immer die Gala oder Bunte, da stand das mal drin, dass er die Hannelore bei der Wahl zur Miss Austria kennengelernt hat. Und das muss ja inzwischen auch schon 40, 50, 60, 70 Jahre her sein. Die sind ja ewig zusammen, die beiden.
Mit 70, dann war sie 10. Also.
Ja,
aber tatsächlich. Und die sind ja wirklich so eine Einheit, die bekommst du, glaube ich, auch nicht auseinander. Mhm. Da ist der Heino und seine Hannelore, die halten zusammen.
Der hat ja auch mal irgendwie, sich so ein bisschen in die rechte Ecke schieben lassen müssen, so wegen der Sachen. Der hat ja so, ja, keine Ahnung, oh du schöner Westerwald und so, also Sachen gesungen, die Wehrmacht auch gesungen, also so dieses klassische deutsche Volkslied, aber eben schon zum Teil eingefärbt. Da gab's ja mal eine schlimme Sache. Jan Delay, glaube ich, hatte ihn mal als Nazi betitelt. War es ja. Jan Delay?
Weiß ich gar nicht. Ich weiß, aber es war jetzt vor ein paar Wochen, tatsächlich kam es auch nochmal hoch.
Und dann gab es ja irgendwie, gab es eine einstweilige Verfügung. Irgendwie, also keine Ahnung, ich weiß es auch nicht genau. Mein Gott,
wir haben lange Zeit auch Wahlkampf für die SPD gemacht, ne?
Also trotzdem, ja.
Eher ein Roter.
Hat er eine Perücke oder nicht?
Ich denke mal, bei den Haaren heutzutage wird das eine Perücke sein.
Also eine Perücke sein,
mit 80 Jahren dieses schlohblonde Haar, das sonst nur ein Dreijähriger tragen kann. Also glaube ich nicht. Aber jetzt überleg mal, der hat früher wirklich, ist der rumgezogen und hat massiv Wahlkampf für die SPD gemacht. Das haben, glaube ich, auch andere getan. In den 70er Jahren war das wesentlich häufiger der Fall, dass Prominente sich da auch so vor Parteien gestellt haben. So im Prinzip ein bisschen wie in den USA jetzt. Wir haben ja die Midterm-Wahlen diese Woche gehabt und viele Prominente, Taylor Swift und so weiter, haben ganz klar gesagt, hier, ich wähle nicht den Trump, ich bin bei den anderen Zugang. Das ist interessant, dass diese Verhältnisse so anders sind in den USA als bei uns hier in Deutschland. Ne? Man ja öffentlich eigentlich nicht, also ich weiß von kaum jemandem, was er wirklich gewählt hat zum Beispiel.
Ja, aber weil du es gerade sagst, Roland Kaiser zum Beispiel hat sich ja auch auf die Bühne gestellt und ganz offen Position bezogen für Gerhard Schröder oder so.
Ja, aber es ist auch schon ein paar Jährchen her. Ne?
Bezieht ja heute auch immer noch offen Stellung gegen Pegida zum Beispiel, also ist da wirklich ganz knallhart, verfolgt er seine Linie und steht auch dazu, Roland Kaiser. Der ja übrigens, das hatten wir in dieser Woche gelernt, Rammstein, das finde ich ja total spannend, Rammstein-Konzerte. Innerhalb von einer Stunde ausverkauft oder von einer halben Stunde ausverkauft? Hast du es mitbekommen?
Ja, so kurz irgendwo gesehen, ja.
Irre. Richtige Stadionkonzerte zum Teil. Ruckzuck ausverkauft, Rammstein. Wir haben ernsthaft überlegt, kann man das morgen spielen im Radio? Kann man Rammstein früh im Radio spielen? Oder würden selbst Rammstein-Fans sagen, das ist jetzt irgendwie, nee, wollen wir nicht, wir wollen die eigentlich auf der Bühne sehen?
Gute Frage. Also ich bin kein Rammstein-Fan. Ich würde morgens früh auch einen leichten Herzinfarkt kriegen, wenn das plötzlich aus meinem Küchenradio plärrt. Ja, probier's mal aus. Mal gucken, was dann übermorgen noch da ist.
Weiß es nicht. Und wir hatten ja in dieser Woche gelernt, dass Till Lindemann ganz großer Roland Kaiser-Fan ist.
Also hier, der musste für alle, die nicht weißt Rammstein sind, der Rammstein. Ja. Chorsänger vorne.
Ja, genau. Ja. Und Micha Klein hatte so schön angefangen zu singen, Entschuldigung.
Ja, ich finde dieses Verbinden von Stilelementen ist doch das da sind wir wieder bei Heino, der hat das ja auch gemacht, der hatte auch so Tote Hosen und was weiß ich alles gesungen. Das wäre ja vielleicht dann das nächste für Rammstein oder Roland Kaiser, sich gegenseitig die Lieder wegzumopsen. Wäre eine schöne Idee. Mm-hmm.
Also man erzählt sich tatsächlich, dass bei Till Lindemann, wenn der jetzt eine Geburtstagsfeier macht oder so, dass da tatsächlich Roland Kaiser läuft. Und er dann vielleicht das auch mitsingt.
Ja, aber warum?
Manchmal möchte schon mit dir.
Ja, aber warum auch nicht? Mein Gott, diese harten Jungs auf der Bühne. Man weiß es doch von vielen anderen auch. Ein Terminator ist doch in Wirklichkeit auch nur ein Mann, der auch einmal weinen möchte. Und ja, so klar. Ist es bei Rammstein wahrscheinlich auch.
Und du meinst, Till Lindemann geht mit Quietschentchen in die Wanne?
Im besten Fall ja. Ich hoffe nicht, dass er schlimmere Sachen in die Badewanne mitnimmt.
Ja, hallo. Amerika, du hast es gesagt, großes Thema in dieser Woche, die Kongresswahlen, die Midterms. Genau,
die Midterms. Jetzt wissen wir eigentlich auch mal alle, was Senat und Repräsentantenhaus sind. Das haben wir jetzt mal auch mal gelernt in schönen Grafiken und so. Na, es ist schon spannend, was da drüben abgeht, ne? Hoppala, stirbst du gerade?
Ja, ich hab nur mal Grüße. Es ist so, nach der Sendung, es ist so ein Stress. Weißt du, gerade 5 Stunden Sendung, jetzt zschipp. Zack, das Studio gewechselt und jetzt im Podcast. Ich bin noch gar nicht dazu gekommen, irgendwie mal noch einen Kaffee zwischendurch zu trinken oder mal pullern zu gehen oder so. Ach, das ist ja so ein
Leben,
Stress.
Dein Leben ist eines der härtesten, das
ich kenne. Ach, ich sag dir, ich krieg ja nicht mal ein Glas Wasser hergestellt. Aber das müssen wir uns noch verdienen, Micha. Das müssen wir uns verdienen, wenn wir weiter so oberflächlich bleiben, wie ich vorhin gesagt habe, eher so desintellektuell und desinteressiert vielleicht oft auch, dann kriegen wir das nie hin mit dem Wasser.
Ja, das hast du jetzt ja versucht schon, hier, indem du Cicero und Kant und was weiß ich alles zitierst, hast du das versucht ja schon rauszuholen.
Irgendwie. Ja, aber alles so Halbwissen.
Ja, das ist so. Halbwissen.
Amerika ist gespalten, tatsächlich. Man hat ja so ein bisschen immer dieses Vorurteil, es gibt zwei Amerikas oder zwei Sorten von Menschen. Ja, also die eine Hälfte, die lebt irgendwie auf dem Land oder in Kleinstädten, trägt karierte Hemden, trägt natürlich eine Waffe, logisch, und ist fest davon überzeugt, dass der liebe Gott jeden bestraft, der nicht an den lieben Gott glaubt, ne? Das genau. Ist so, sind das die Roten, also die Roten, wenn ich sage die Roten, die Republikaner sind glaube ich rot, oder? Also
das richtig, genau, das sind die Roten. Die Blauen hatten ja auf die blaue Welle gehofft, die Demokraten, ja, das hat ja nur so teilweise geklappt.
Ja. Das ist die eine Hälfte, ja, so diese Landeier oder diese Kleinstädter und dann die andere, die Blauen, das sind ja so die urbanen, aufgeschlossen, gebildeten, belesenen Großstädter, tolerant, die auch ganz gerne mal einen Joint rauchen oder so, ja. Und das ist eher so die blaue Fraktion.
Richtig. Ja. Aber interessant auch, dass es wirklich ja so gespalten ist, weil es nur diese beiden großen Parteien gibt. Aber sich interessanterweise die Amerikaner ja auch viel öffentlicher oftmals positionieren. Da hast du dann irgendwo auf den Häusern Plakate und du läufst durch die Straße durch und weißt ganz genau, ach guck mal, da wohnt ein Demokratenwähler, da wohnt ein Republikanerwähler und so hast du natürlich auch immer die Möglichkeit, dich mit irgendjemand zu streiten. Ich stelle mir immer vor, bei uns zum Beispiel, da weißt du ja nicht. Also du, mein Gott, ich habe noch nie gesehen, dass irgendjemand sein Haus mit einer SPD-Fahne oder mit einer CDU-Fahne plakatiert. Und zum anderen, selbst wenn, könnte man ja noch sagen, naja, okay, das ist so, ja, alles ist ja, die Unterschiede sind zwar vorhanden, aber so riesig groß ist es ja nicht. Also da ist ja wirklich nur noch schwarz oder weiß, Demokrat oder Republikaner. Und bei uns, ich sag mal, alles, was jetzt nicht gerade vielleicht die Linke heißt oder AfD oder noch weiter ab davon, ist ja so in dem Spektrum, wo ich sagen kann, ach, mein Nachbar wählt FDP, na gut, muss es auch geben, kann ich mit leben oder Grün. Das ist ja alles so akzeptiert. Und stell dir mal vor, bei uns wäre alles total bunt, wenn man so plakatieren würde, wie die Amerikaner das machen. Das ist ja, da finde ich schon sehr erstaunlich, dass man das so nach außen trägt und gleichzeitig das Land natürlich dann dadurch auch noch weiter gespalten ist.
Obwohl die Insider, ich kann nicht mitreden, ich weiß es wirklich nicht. Ich war 3-4 Mal in New York, das war aber auch meine einzige USA-Erfahrung. Weiß nicht, was du da schon gesehen hast. Also ich war nie auf dem Land, nur mal so ganz kurz. Also das ist übrigens hier nochmal Geheimtipp. Von New York aus setzt man sich dann in so einen Zug. in so einen Vorstadtzug, fährt man irgendwie von der Central Station und kann direkt nach Long Island. Wie heißt das? Long Island. Long Island heißt Long Island, da wo der berühmte Long Island Tea herkommt. Und man fährt direkt mit dem Zug, das dauert bestimmt 2-2,5 Stunden, bis an die Spitze. Dann kommt man nach Montauk und dort steht ein Leuchtturm und dann kann man aufs Meer gucken und dort sieht man die Seehunde. Und das ist eine total schöne Ecke. Man fährt ja da so durch die Hamptons durch und so weiter und so fort. Und das ist wunderschön. Das sieht aus wie Ostsee. Vielleicht noch ein Ticken, noch ein bisschen anders, aber es hat durchaus so ein bisschen den Touch. Und da ist es ganz, ganz toll. Und da versteht man, warum die New Yorker ihr New York so lieben, weil niemand so aus der Ferne identifiziert ja New York mit einer Küstenstadt. Aber das ist ja Atlantik, das ist ja Meer, das ist ja, also wirklich so vom Eindruck her. Hast du dort in Montauk einfach das Gefühl, boah, ich bin am Ende der Welt. Und siehst dann aber auf diese Großstadt dort, das ist total spannend. Das ist nochmal, hier Achtung, intellektuell, Montauk, Max Frisch, tolles Buch, Montauk, kann ich sehr empfehlen. Alternder Schriftsteller lernt auf einer Lesetour in New York eine junge Lektorin kennen und mit der fährt er nach Montauk und so weiter. Sehr spannend. Montauk, Max Frisch, Lesetipp heute.
Ja, aber auch schön. Aber auch in der Ecke sind sie ja dann auch alle eher so liberal-demokratisch eingestellt. Ne?
Das ist New York prinzipiell, ja. Und total freundliche Menschen, also das bedient jetzt wieder das Klischee, wenn du dort stehen bleibst auf der Straße und irgendwie suchend ausguckst, da kommt sofort jemand und fragt dich, ob du helfen kannst. In den Clubs, wo wir waren, alles total sympathische, entspannte, tiefenentspannte Menschen, locker, sicherlich sehr oberflächlich, auch so ein Klischee, wie man das so kennt von den Amis, aber dort hast du überhaupt nichts Konservatives, da hast du auch nie so eine Idee davon bekommen, dass jemand da vielleicht gleich die Waffe rauszieht oder so. Überhaupt nichts. Das waren alles ganz, 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 ganz tolle Menschen. Aber es heißt ja, die Insider, die so ein bisschen besser kennen, dass diese konservative Ecke und eben die demokratische Ecke, dass sie trotzdem alle viel, viel größere Schnittmengen haben, als wir uns das hier in Europa, in Deutschland vorstellen können. Dass so am Ende die Schnittmengen eben doch riesig sind. Dass man sich das vorstellen muss, die Amerikaner, wie eine große Pizza. Hast du auf der einen Seite Salami, auf der anderen Seite Schinken, aber am Ende bleibt's eben doch eine große Pizza. Und so in den grundsätzlichen Dingen stimmen die eben doch weitestgehend überein.
Okay. Naja, also ich meine, es gibt ja schon große Themen, wo man sich streiten kann. Das ist Waffenrecht zum Beispiel oder wie man mit den Migranten umgeht, das Gesundheitssystem und so weiter. Das sind ja viel existenziellere Dinge als bei uns zum Beispiel. Also in Deutschland ist man sich ja relativ einig, nee, Waffen wollen wir nicht unbedingt freigeben für die Menschen. Beim Gesundheitssystem, da gibt es natürlich gewisse Unterschiede, aber wir alle haben die Sicherheit, wenn was passieren sollte, werde ich nicht in einem Krankenhaus sitzen und es behandelt mich keiner. Also da ist ja, ich sag mal, der gesellschaftliche Konsens noch ein bisschen größer als in den USA, quer über alle Parteien hinweg.
Ja.
Aber da ist es ja so, also das Gesundheitssystem ist ja für die schon Kommunismus. Also wenn als der Obama angefangen hat zu sagen, wir brauchen eine Sicherung für ärmere Menschen, war das für einen Großteil der USA ja schon, der Staat greift ein und alle, die kein Geld haben, sich den Arzt zu leisten, haben einfach im Leben versagt und sind es dann auch nicht wert, dass sie behandelt werden. Das war ja schon, also das war ja eine Staatsrevolution schon. Also da würde bei uns doch keiner auf die Idee kommen, daraus so eine Riesengeschichte zu machen.
Ja, die kämpfen da schon mit anderen Bandagen. Die Republikaner haben ja zum Beispiel auch Spots geschaltet, wo es um diesen Flüchtlingstrack geht, der sich jetzt in Richtung USA bewegt, von Honduras aus. Und da war ja dann die Rede in diesen Spots von Invasion und jetzt kommen die Außerirdischen und wir werden überrannt und wir werden platt gemacht und Amerika wird nie wieder das sein, was es mal war. Wenn ihr die Demokraten wählt, dann gebt ihr euer Land auf. Und also so, die kämpfen da schon mit harten Bandagen. Aber am Ende, was mich wieder sehr traurig macht, Putin finden sie alle scheiße.
Ja. Hat vielleicht seinen Grund. Aber interessant finde ich aber bei der Geschichte, auch wenn man jetzt mal über die Migranten nachdenkt, da sind die USA einfach ein anderes Land. Die haben einfach Millionen Menschen im Land, die nicht registriert sind, die eigentlich nicht arbeiten dürfen, die jederzeit abgeschoben werden können, die aber schon in der zweiten Generation im Land sind. Das sind einfach andere Verhältnisse. Die leben in einem komplett anderen Staatsgefüge als bei uns. Und das ist über 20, 30, 40 Jahre völlig normal gewesen, dass man das ausnutzen kann, dass man sagt, na, jemand, der aus Honduras früher in die USA gekommen ist, der wird halt zeitlebens als billige Arbeitskraft im Hotel oder als Kindermädchen oder sonst was benutzt. Das war für die USA völlig normal.
Und jetzt sollen die rausgeschmissen werden oder was passiert?
Ja, es gibt ja diese Dreamer-Initiative. Ja. Also Dreamer sind ja die Kinder, die Nachfahren, die in den USA geboren wurden, die einfach nie was anderes erlebt haben und dann plötzlich rausgeschmissen werden sollten. Ich glaube, unter Obama wurde das dann durchgesetzt, dass die zumindest geschützt sind. Das sollte ja wieder zurückgedreht werden. Also, das sind ja viele Sachen, die sind für uns kaum nachzuvollziehen, weil das für uns so weit weg ist von unserer Lebenswelt, von unserem Gesetzsystem auch, dass man die USA einfach als Land auch überhaupt nicht verstehen kann.
Was hast denn du für USA-Erfahrung? Du warst auch schon da,
Chicago? Ich war nur in Chicago und ja. Das ist natürlich auch eine Großstadt. Da geht es wahrscheinlich ähnlich wie in New York zu, vielleicht ein bisschen abgemilderter. Die sind auch natürlich die meisten da eher liberal eingestellt. Aber tatsächlich ist es wirklich einfach so, ich kann jetzt auch nur das aus dieser Großstadt erzählen. Also das Landleben habe ich auch noch nie erlebt. Ich weiß auch gar nicht, ob so da ist, dass man sieht. Ich weiß auch nicht, ob man oder ich da unbedingt so in Texas mit jemandem diskutieren möchte über die Gottesgläubigkeit, über das Recht, die Waffe zu tragen und so weiter. Das ist, glaube ich, für uns Europäer einfach sowas von weit weg.
Ich glaube ja, schwer nachvollziehbar. Ja. Obwohl ich ernsthaft mit dem Gedanken spiele, in die USA zu gehen, also auch zu migrieren, wenn sie mich reinlassen. Ja, ich wie gesagt, meine einzige Erfahrung, also die ich habe, beschränkt sich auf New York. Und ich habe eine Geschäftsidee, mit der ich schon seit Jahren schwanger gehe. Ich war 2012, glaube ich, das erste Mal da und habe das damals schon gemerkt, dass es einfach nur eine Marktlücke ist, und zwar Times Square in New York. Kennst du Times Square? Warst noch nicht da. Also das ist dort der zentrale Platz, kann man sagen. Das ist das mit diesen großen Werbetafeln überall. Ja. Mit diesen riesengroßen Bildschirmen und überall Flatscreens und was weiß ich. Und alles blinkt und alles leuchtet. Und alle Leute sitzen da und bei schönem Wetter kannst du dort ja so, also gibt's auch so diese Stufen und machen Fotos und so weiter und so fort. Also es ist schon ein sehr, sehr exponierter Platz. Und weißt du, was es dort nicht gibt?
Nein.
Ein öffentliches Klo. Es gibt am Times Square keine öffentliche Toilette, und das heißt, wenn du dort mal pullern musst, wenn du mal pinkeln musst, stellst du dich bei McDonald's an, und da stehen wirklich irre viele Menschen, weil McDonald's, wahrscheinlich haben die Auflage, ihre Klos öffentlich zu halten oder so. Es ist wirklich verrückt, es ist der Wahnsinn. In ein normales Restaurant traust du dich nicht rein zu fragen, ob du mal Pipi darfst, schon gar nicht als Tourist oder Ausländer, also stellst du dich bei McDonald's an. Und meine Theorie ist ja, oder meine Geschäftsidee, ich will die ja gar nicht so laut sagen, aber so viele Leute hören den Podcast ja jetzt nicht, glaube ich. Einfach ein öffentliches Klo, ein Dixie-Klo mitten auf dem Times Square. Am besten zwei, ein Männlein, Weiblein, und dann pro Mal, also pro Pipi, $1. Ich sagte, du bist in einem Jahr, bist du Millionär.
Na gut, aber du kannst
ja die Notsituation ausnutzen. In 10 Jahren bist du Trump und kannst Präsident werden. Das ist also so reich zumindest. Also es ist irre. Das ist eine absolute Marktlücke dort.
Ja, aber du kannst auch $5 nehmen, wenn die Situation da so schwierig ist, dann 5.
Ja, ja.
Das ist das Land der freien, der unbegrenzten Möglichkeiten.
Öffentliches Klo auf dem Times Square. Das ist die Geschäftsidee. Aber würde wahrscheinlich auch noch an anderen touristischen Plätzen ganz gut funktionieren.
Oder? Vom Petersdom vielleicht zum Beispiel.
Oder? Wahrscheinlich auch.
Ja.
Also weiß ich nicht, da musste ich noch nie.
Da war ich auch noch nie. Also ich hab noch nichts gesehen von der Welt. Ja, aber gut, du, hör mal, also da musst du dein Glück. Geh mal zur Höhle des Löwen vielleicht, in diese Vox-Sendung. Stell die Idee mal davor, mal gucken, ob jemand in dich investiert.
Ja, Herr Maschmeyer ist bestimmt begeistert.
Der macht jeden Scheiß mit.
Carsten Maschmeyer. So, Michael, können wir nicht mal über was Schönes reden, über was Lustiges, über was Fröhliches? Irgendwie?
Was Fröhliches?
Du hast Witze vorbereitet.
Ja, du willst den gespielten Witz? Wollen wir jetzt schon gespielten Witz? Nein, also ich finde, es geht ja vorwärts. Also es ist ja in der Welt, es tut sich ja einiges. Samsung hat jetzt zum Beispiel ein Handy vorgestellt, das man zusammenfalten.
Faltbar, ja.
Irre, oder? Das faltest du in die Hosentasche. Dann hast du so ein Handy so in der normalen Größe, wie wir es kennen. Und wenn du mal ein bisschen was Größeres gucken willst, Urlaubsfotos zeigen willst, dann faltest du es auseinander. Das ist doch groß, das ist doch Science Fiction, das ist doch super.
Habe ich gestern gesehen in Nachrichten, stimmt. Ja, auseinanderfallen. Und die anderen sind jetzt wahrscheinlich stinksauer, dass Samsung das hat. Das haben doch irgendwelche Studenten sogar entwickelt, meine ich. Ich glaube, es ist irgendeine Uni. Also die haben zumindest den Anschluss gegeben. Ich finde das genial. Das könnte die Zukunft sein. Jetzt, ich denke mal, dass jetzt alle ganz, ganz schnell nachziehen. Aber tatsächlich, die haben das gestern veröffentlicht, oder?
Also Sie haben es so präsentiert, das war aber sehr spannend. Sie haben es eigentlich im Dunkeln präsentiert, damit man bloß nicht sieht, wie das Ding wirklich aussieht, sondern du sahst nur das leuchtende Display, den leuchtenden Bildschirm. Das war so ein bisschen Geheimniskrämerei. Mm. Aber das ist natürlich, das stellt uns natürlich auch wieder für ganz neue Herausforderungen. Du hast das in der Hosentasche, das wabbelt da so ein bisschen rum und lässt sich falten und so weiter. Weißt du, und hinterher ist es irgendwie weg, suchst du dein Handy und hast du aus Versehen die Nase mit abgeputzt. Das, mit so einem Labberding kann ja alles passieren jetzt in Zukunft.
Handysuchen ist sehr spannend. Es gibt Handysuchhunde, habe ich gelernt in dieser Woche.
Aha.
Und zwar kleiner Skandal, der sich da gerade in Sachsen wieder abspielt. Und zwar gibt's ja dort die Freie Kameradschaft. die sind angeklagt, weil die halt Ausländer gejagt haben und verprügelt haben und ach was weiß ich alles. Und der Anführer dieser Truppe hat im Gefängnis irgendwie, keine Ahnung, regen Internetverkehr gehabt, hat man jetzt irgendwie rausgefunden und hatte dann doch irgendwie ein Handy und ein Tablet und was weiß ich. Mhm. Und da habe ich gestern den sächsischen Justizminister gehört, der gesagt hat, normalerweise haben wir ja Handyschnüffelhunde. Die Handys erschnüffeln.
Wie geht das denn?
Im Justizvollzug. Ja, weiß ich auch nicht, wie das, also, ja, die können Handys riechen.
Ist aber spannend. Die wahrscheinlich riechen die nur, wie es dann früher so war, E und 3G, aber nicht LTE. Das riechen die noch nicht.
Keine Ahnung. Ja, jedenfalls Riesenskandal, Justizskandal. Der konnte dort irgendwie ein halbes Jahr lang völlig falsch, konnte auch Nachrichten verschicken, was weiß ich. Jetzt ist noch rausgekommen, dass er mit einer Chefin, die an diesem Prozess beteiligt ist, ein Verhältnis hatte, der Hauptangeklagte. Also das ist schon alles verrückt.
Alle 10 Sekunden verliebt sich ein Knacki in eine Chefin. Das ist völlig normal.
Völlig normal. Ja. Handyschnüffelhunde.
Handyschnüffel, wieder was gelernt diese Woche. Auf Hawaii kannst du Hunde mitnehmen. Also wenn du Urlauber bist, da gehst du hin und das Tierheim verleiht die Hunde. Also für die Entspannung, für den Urlauber und damit die Tiere mal aus dem Tierheim rauskommen, mal zum Stand durchlaufen können. Und das Tierheim ist so begeistert, es ist so gut angelaufen, dass die an manchen Tagen keinen einzigen Zwinger mehr voll haben, weil die Hunde alle draußen unterwegs sind. Und dann werden natürlich viele auch vermittelt, weil die Leute sich dann im Urlaub in den Hund verlieben und ihn mitnehmen, ist ein super Konzept.
Siehst du, das stimmt gar nicht. Wenn ich sage, ich habe nur städtische oder urbane Erfahrungen in den USA gemacht, das ist ja gar nicht wahr. Wir waren ja vor einem Jahr auf Hawaii.
Stimmt, ist auch.
Gehört auch zu den USA. Auf Big Island ist ja auch USA. Und tatsächlich, dort ist ja alles ländlich. Also jetzt direkt, also zumindest auf dieser Insel dort, auf Big Island, hast du jetzt keine Großstadt. Da hast du zwei, ja, größere Kleinstädte, sage ich mal, was so die Hauptorte sind. Und viel mehr ist nicht. Und da sind wir viel unterwegs gewesen, so im ländlichen Raum. Das stimmt. Und Hawaii ist viel, viel ärmer, als man denkt. Also sie sind natürlich reich an Natur, reich an Landschaft und alles toll und wunderbar, aber den Leuten geht es relativ schlecht und ich meine gelesen zu haben, dass Hawaii einer der ärmsten Bundesstaaten der USA ist. Ja. Und tatsächlich, gut, sind wir eben leider nicht so viel mit Leuten in Kontakt gekommen. Da hätte ich mal nachfragen können, wie das ist. So.
Hättest du da deine Idee mit der Dixie-Toilette, hättest du die da irgendwie unterbringen können?
Rechnet sich auf Hawaii nicht, nee, ja. Rechnet sich nicht.
Nee, was ich für mich, meine Errungenschaft der Woche übrigens, wenn wir jetzt hier gerade wieder beim Thema Entsorgung sind sozusagen, ich habe jetzt im Supermarkt entdeckt, es gibt jetzt auch in Deutschland, in Frankreich habe ich das vor Jahren schon gesehen, in Deutschland endlich das Toilettenpapier ohne diesen Pappwickelkern. Kennst du das schon?
Micha?
Ja?
Ja, bist du, entschuldige, du warst, ohne
diese Pappe in der Mitte.
Ja.
Kennst du, die haben wirklich, das ist nur noch, du musst hinter dich diese Pappe wegschmeißen, du hast auf der, es ist viel mehr Papier drauf, du musst nicht so oft wechseln, du musst vor allem nicht so viel schleppen, also statt 8 Rollen zu schleppen, so ein riesiges Paket, brauchst du nur noch 4. Das ist eine Errungenschaft der Menschheit, oder? Das Toilettenpapier ohne diese Pappe da drin.
Das ist großartig. Also alles, ja, wir hinterlassen ja tatsächlich einen ökologischen Fußabdruck.
Ja.
Und langsam kommt das Bewusstsein bei den Leuten durch. Ich habe ja auch in dieser Woche einen Beitrag gehört, dass ganz, ganz viele Frauen jetzt, wie heißen diese Stöpsel?
Welche Stöpsel?
Ach, Tampons ablehnen. Ja, ja.
Ja, ja, ja,
die
ja.
Sagen, keine Tampons und keine Binden mehr. Und zwar benutzen die jetzt irgendwie Regeltassen. Ja, das heißt, das ist irgendwie aus Porzellan, das führst du ein und dann läuft das da rein und dann musst du das dann halt abends ausschütten, abspülen und wieder rein. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, heißt das so? Ich glaube ja, also Porzellan, also in jedem Fall wiederverwendbar. Ja, musst du dir halt als Frau so rein und das ist natürlich der neueste ökologische Schrei.
Ach, toll. Mann, faszinierend. Ja?
Faszinierend, ja?
Was es alles gibt. Jetzt eben gerade ploppte bei mir noch auf, jetzt du mit deinen komischen Dixie-Toiletten da. Ich glaube, es war irgendwo im Rheinland, in Köln oder Düsseldorf oder so, da wurden gerade 2 Typen verknackt, weil sie ihrem Chef die Dixie-Toiletten vom Hof geklaut haben, und zwar über 100 Stück, und die wurden dann nach Holland verkauft. Da hast du deine Finger noch nicht im Spiel drin,
nee,
oder?
Nee,
weiß ich dachte, nicht. Dass du die dann verschiffen willst, von Rotterdam aus in die USA irgendwo. Über 100 Dixie-Toiletten geklaut.
Das ist irre. Da machen wir ein Toilettenimperium.
Ja.
Drüben in den Staaten.
Ja, ich bin dann in der Immobilienbranche, weißt du, Trump mit seinen riesen Dingern und du hast dann da 100 kleine Häuschen rumstehen.
Ist doch super. Genau, kann man auch wohnen dort.
Ja, zum Beispiel.
Sind wir quasi auch in der Immobilienbranche.
Ja.
Was ist denn jetzt mit dem gespielten Witz, Micha?
Ja, sag mal.
Ja, wollen wir?
Ja. Du hast ja die letzten Wochen immer was versprochen. Also
ja.
Wir hatten ja heute Morgen in der Sendung hatten wir schon einen kurz, ne? Den hat meine Mama nicht gehört. Sollen wir den nochmal schnell eben
machen? Ja, machen wir den mal eben noch schnell.
Mama ist der größte Fan. Also du weißt deine Rolle noch?
Warte mal, es war Patient und Arzt und ich bin dein Patient.
Du bist mein Patient, ich bin der Arzt. Du kommst zu mir in die Praxis und lässt dich untersuchen, ne?
Meinem Schulterimpingement geht es übrigens immer noch nicht besser, falls du fragen wolltest.
Ja,
als Freund und Kollege.
Ich höre es ja an der Stimme. Bei dir, wir sind ja so eng, ich höre es bei dir an der Stimme, dass da immer noch was klemmt.
So. Okay, also wir sitzen jetzt in der Praxis. Also ich sitze jetzt bei dir irgendwie auf, oder liege ich oder was mache ich?
Du kannst, wie du dich am wohlsten fühlst.
Ja, gut, okay.
Also du liegst.
Ich liege jetzt auf deiner Pritsche.
So, und jammerst über die Schulter.
Oh, ja, Schulter, ganz, ganz schlimm.
Und dann sage ich irgendwann, wissen Sie was, ich muss Ihnen jetzt einfach mal sagen, das ist das Alter. Sie sind einfach alt.
Ah ja, warte, und mein Text war jetzt, glaube ich, dass ich sagen muss, ich würde gerne doch noch eine zweite Meinung einholen.
Genau, richtig. Dann sagst du jetzt, also du bist damit nicht zufrieden, dass ich jetzt hier meine Diagnose Alter gestellt habe, ne?
Ja,
genau.
Ja.
Also, Sie sind einfach zu alt.
Also hören Sie mal, Sie Pflege, ja, Sie unverschämte Person. Hat es Trump so gesagt? Sie sind eine unverschämte Person. Eine unmögliche Person. Hast du es mitbekommen, dieser Journalist, der da rausgeflogen ist?
Also Acosta wieder mal, den hat er ganz besonders auf dem Kieker.
Ich glaube, der hat jetzt Hausverbot.
Ja, also, darf im Weißen Haus, darf er nicht mehr, hat seine Akkreditierung, wurde ihm entzogen.
Ja, okay, also gut, also ich bin jetzt der Patient und sage, also Sie unmögliche Person, wie jetzt das Alter, ich würde jetzt schon gern noch eine zweite Meinung einholen.
Na, wenn Sie unbedingt nur eine haben wollen. Sie sind auch noch hässlich.
Das ist unser Niveau, ne? Heute Morgen konnte ich drüber lachen.
Ja, beim zweiten Mal blickt man hinter die. Das ist ja die Kunst eines Witzes, dass man beim ersten Mal natürlich überrascht wird. Also der ist eigentlich gut, aber beim zweiten Mal, der war jetzt nur für meine Mama. Nee, pass auf, dann jetzt hier der gespielte Witz zum Abschluss.
Auch für deine Mama, weil sonst hört ja eh niemand.
Ja, okay. Ja, pass auf. Du hast jetzt, also die Rolle ist viel einfacher für dich, aber du musst dir ja überlegen, ein schönes Geräusch zu machen, weil du bist jetzt ein Lügendetektor.
Ja.
Und der macht dann immer irgendwie Möp oder so. So ein falsches Geräusch. Ne?
Also sprich, ich bin der Detektor.
Du bist der Lügendetektor.
Ich bin eine Maschine.
Du bist eine Maschine. Du bist jetzt eine. Hier, jetzt weißt du auch, warum bei der Schauspielschule damals nichts geworden ist. Lügendetektor kannst du spielen, ja. Also Lügendetektor, ne? So, und du machst dann immer das Lügendetektor. Mach mal eben.
Nur. Miep.
Ja, Miep. So, keiner vom FBI.
Miep.
Miep. Der klingt aber nicht böse. Das muss eigentlich so ein Lügendetektor sein, der richtig böse sagt, Fehler, falsch, gelogen.
Oder warte mal, da mache ich Till Lindemann.
Möp. Ja, so, der ist. Möp. Okay. Also die Geschichte ist, hier Eltern sitzen zu Hause, warten auf den Sohnmann und der kommt jetzt endlich mal nach Hause und dann fragt der Vater den Sohn: Und? Warst du heute in der Schule?
Möp.
Der Sohn muss ja erstmal sagen, ja. Der Sohn, warst du heute in der Schule? Ich habe aber auch hier Timing. Ja, ne? Der Sohn war es in der Schule und der Sohn sagt, ja.
Und jetzt bist du. Achso, also, war ich jetzt dran, oder?
Das war der Lügendetektor.
Ja, okay.
Also der Lügendetektor sagt, mein Vater sagt, aha, also war ja wohl gelogen, ne? Da sagt der Sohn, ja, okay, ich war im Kino.
Möp.
Auch gelogen, Sohnemann, ne? Was war denn los? Und da sagt der Sohn, okay, ich war mit Freunden ein Bier trinken.
Der Möp.
Vater, du hast was? In deinem Alter haben wir nie getrunken.
Möp.
Sagt die Mutter. Tja, so ist halt dein Sohn, ne?
Möp. Jetzt habe ich ihn verstanden. Möp. Sehr gut.
Ja, schön, ne?
Ja, ist gut.
Ich bin mal gespannt, ob meine Mama drüber lachen kann.
Ja, das ist gut. Okay.
So, das war der intellektuellen Podcast für diese Woche.
Ja, wir versprechen, wir bereiten uns nächste Woche mal besser vor. Das muss alles noch mehr fluffeln.
Oh Gott. Dann rezitierst du Cicero und Cato und alle in einem durch, ja?
Nicht so viel Geschichte. Ich glaube, wir hatten zu viel Geschichte dabei heute, oder?
Es war heute sehr geschichtsträchtig.
Ich meine, so ein besonderer Tag heute, der 9. November. Ja, da muss man schon mal ausholen.
Zurückschauen. Ja. Auf den Schicksalstag der Deutschen. Und an einem 9. November, wir gehen heute nicht in die Geschichte ein, vermute ich mal.
Ich fürchte auch. Ja,
aber das ist doch mal ein Schlusspunkt, da haben wir doch eine Erkenntnis.
Schon morgen ist der 10. November und übermorgen der 11. November. Und so dreht sich das Rad der Geschichte weiter und weiter und weiter.
Was der Beweis ist, dass auch sogar ein Rundfunkmoderator 1 und 1 zusammenzählen kann.
Mehr von uns gibt es dann nächste Woche im Radio oder hier auf dem intellektuellen Podcast.
Ich glaube, Roger Willemsen dreht sich gerade im Grabe um der Arme.
Ich glaube auch. Grüß deine Mama.
Mach ich.
Ja, okay.
Bis dann. Tschüss.